Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In einer Woche wird im Iran ein neuer Präsident, nennen wir es einfach mal, gewählt. Präsident Raisi, Sie wissen das, war bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Jetzt sind zur Wahl zugelassen, na klar, ausschließlich systemtreue Kandidaten, Regimegegner dürfen ohnehin nicht antreten. Denen bleibt weiterhin nur die Straße zum Protestieren. Und das kann im Iran lebensgefährlich sein. Der inhaftierte Rapper Tomash Salehi etwa wurde zum Tode verurteilt. Sind also die Oppositionellen im Iran moderne Helden? Das frage ich die in Teheran geborene Bild- und Medienwissenschaftlerin Dr. Dorna Safayan vom Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierungen, Heroismen an der Uni Freiburg. Frau Safayan, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kowalkowski.
Oder sollte man den Heldenbegriff heutzutage grundsätzlich kritisch hinterfragen?
Das tun wir in der Wissenschaft. Wir hinterfragen den Heldenbegriff kritisch. Denn Helden und Heldinnen sind Figuren, die einen affektiven Sog entwickeln, die emotional sehr stark ansprechen und für viele Menschen als Vorbilder dienen. Und solche Figuren sind natürlich für eine kritische Hinterfragung qualifiziert. Helden und Heldinnen sind Figuren, denen von einer Verehrergemeinde zugeschrieben wird, aus eigener Kraft ganz Außerordentliches zu leisten, zum Beispiel Normen zu überschreiten, Opferbereitschaft an den Tag zu legen. Und wir in der Wissenschaft untersuchen, wie denn so eine Zuschreibung funktioniert, was dazu geschrieben wird von dem Publikum an solche Figuren und zu welchen Zeiten solche Heldenfiguren entstehen.
Wie wichtig sind denn solche Vorbilder gerade für die Oppositionsbewegung im Iran?
Vorbilder sind insofern wichtig, als sie zum Beispiel Protestformen einführen und zur Nachahmung anbieten. Wir haben das bei den letzten Protesten gesehen, im September 2022. Das Abschneiden der Haare verbreitete sich medial und schwappte dann irgendwann sogar über ins Ausland. Auch in Deutschland schnitten sich Frauen aus Solidarität die Haare ab. Aber auch andere Protestformen können durch Vorbilder gesetzt werden. Was aber im Iran interessant ist, dass es nicht eine einzelne personalisierte Figur ist, die heroisch hervorgehoben wird im Rahmen dieser Bewegung, sondern dass das unabhängig von Personen geht. Der Fokus liegt auf der Protesthandlung.
Es gibt also keinen iranischen Nawalny.
Absolut nicht, nein.
Sie beobachten ja die sozialen Netzwerke intensiv. Sie haben auch Kontakte in den Iran. Was sehen und hören Sie denn da? An welchen Personen oder Aktionen orientiert sich denn die Bewegung derzeit?
Also die Orientierung, die Bewegung, um das mal generell festzuhalten, zeigt sich jetzt nicht mehr durch Massendemonstrationen. Dafür haben sich die Formen des Widerstands in den lebensweltlichen Bereich verlagert. Insbesondere Frauen widersetzen sich in großen Städten wie Teheran nun auch in ihrem Alltag, in ihrem öffentlichen Leben im Alltag gegen die Kleidervorschriften, gehen ohne Kopftuch ins Café oder zur Arbeit. Sie gehen alleine joggen am Morgen in Teheran, so wird mir berichtet. Das sind die Formen des Widerstands, die wir jetzt sehen. Also eine Verlagerung von der Straße in den lebensweltlichen Raum.
Wie gefährlich ist das für die Frauen, die das machen?
Das ist für die Frauen durchaus sehr gefährlich. Insofern als die Sittenpolizei natürlich unterwegs ist und Frauen einsammelt und mitnimmt. Gleichzeitig kann man aber auch sehen in den sozialen Netzwerken, in Videos, dass Solidarität entsteht in solchen Momenten, dass Menschen versuchen, solche Frauen, die von der Sittenpolizei in solche Vans gezogen werden sollen, zu schützen. Natürlich ist es also sehr gefährlich, zumal auch die Hijab-Vorschriften verschärft wurden.
Also die Schleiervorschriften.
Richtig.
Mhm. Und wie gefährlich sind diese Aktionen für das Regime?
Das Regime steht unter Druck und hat deswegen seine Repressionsmaßnahmen verschärft. Das Regime weiß, dass es kein Stück Freiraum diesen Menschen lassen darf, denn diese Bewegung ist gefährlich für den Staat, gefährdet seine Stabilität. Insofern sehen wir in den letzten Jahren eine Verschärfung der Repression und die wird wahrscheinlich auch weitergehen.
Ich habe Anfang der Woche hier mit dem iranischen Kanuten Said Fazlullah gesprochen, geflohen nach Deutschland 2015, spricht hervorragend Deutsch, nimmt jetzt bei den Olympischen Spielen teil und ist immer wieder auch befragt worden zum Iran, nimmt dort relativ vorsichtig Stellung. Wie wichtig sind solche Stimmen von Exil-Iranern für die Protestbewegung im Land?
Für die Exil, die Exil-Iraner sind insofern wichtig, als sie ihre Stimme erheben können zum Schutz von Menschen, die im Iran gefährdet sind. Politische Gefangene, Inhaftierte, von der Todesstrafe bedrohte Menschen können geschützt werden von Fall zu Fall, natürlich nicht in allen Fällen, durch Druck, der von außen entsteht. Insofern spielt hier die Diaspora eine große Rolle. Im Rahmen der großen Massendemonstrationen spielte die Diaspora zur Verbreitung von Informationen eine Rolle, und die aus dem Iran kamen. Auch hier also spielt öffentlicher Druck von der Diaspora eine Rolle.
Man hat den Eindruck, die Proteste im Iran verlaufen zyklisch in so Schaukelbewegungen. Bislang hat noch keine das Regime kippen können. Ist die Protestbewegung nach knapp 2 Jahren dauerhaft geschwächt oder brodelt es da weiter?
Die Bewegung hat ihre Formen verändert, hat aber Wirkung entfaltet und bleibt für das Regime ein Herd, der jederzeit wieder in Flammen und zu Massenprotesten führen kann. Der Politikwissenschaftler Ali Fatullah Nejad spricht von einem revolutionären Prozess. Und diesen Begriff möchte ich mir gerne zu eigen machen. Das ist ein revolutionärer Prozess, der nicht von heute auf morgen eine Revolution im Sinne eines Wechsels der Ordnung herbeiführt, aber der langsam verläuft. Insofern können Sie ja durchaus berechtigterweise von Zyklen sprechen.
Sie forscht zu Helden und Heroismus. Dr. Dorna Safayan von der Uni Freiburg, Ihnen besten Dank. Und einen Ihrer Texte findet man auch im Begleitband zu einer Ausstellung Prinzip Held, die heute eröffnet im Militärhistorischen Museum Berlin.